Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila Band 3. Sechstes Kapitel. Die Herrlichkeit Sri Advaita Acharyas. Die Wahrheit über Advaita Acharya ist in zwei Versen beschrieben worden. Es heißt, dass die materielle Natur zwei Aspekte hat, und zwar die materielle Ursache und die wirkliche Ursache. Die Tätigkeiten der wirkenden Ursache werden von Mahavishnu veranlasst. Und Tätigkeiten der materiellen Ursache werden von einer anderen Form Mahavishnus veranlasst, die als Advaita bekannt ist. Dieser Advaita, der Oberaufseher der kosmischen Manifestation, ist in der Form Advaitas herabgestiegen, um mit Sri Chaitanya zusammen zu sein. Wenn er als der Diener Sri Chaitanyas angesprochen wird, erweitert dies seine Herrlichkeit nur. Denn wenn man nicht durch diese Haltung des Dienertums belebt ist, kann man die Wohlgeschmäcker, die man aus dem hingebungsvollen Dienst für den höchsten Herrn Krishna gewinnt, nicht verstehen. Vers 1. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrbietungen Sri Advaita Acharya, dessen Tätigkeiten wunderbar sind. Durch seine Barmherzigkeit kann selbst ein Narr seine Wesenszüge beschreiben. Vers 2. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu, alle Ehre sei Sri Nityananda, alle Ehre sei Advaita Acharya, alle Ehre sei allen geweihten Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 3. In 5 Versen habe ich die Grundzüge Sri Nityanandas beschrieben. Darauf habe ich in den beiden folgenden Versen die Herrlichkeit Sri Advaita Acharyas beschrieben. Vers 4. Sri Advaita Acharya ist die Inkarnation Mahavishnus, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die kosmische Welt durch das Wirken Mayas zu erschaffen. Vers 5. Weil er von Hari, dem höchsten Herrn, nicht verschieden ist, nennt man ihn Advaita, und weil er den Kult der Hingabe verkündet, heißt er Acharya. Er ist der Herr und die Inkarnation des Geweihten des Herrn, deshalb suche ich Zuflucht bei ihm. Vers 6. Sri Advaita Acharya ist in der Tat unmittelbar die höchste Persönlichkeit Gottes selbst. Seine Herrlichkeit übersteigt die Vorstellungskraft gewöhnlicher Lebewesen. Vers 7. Mahavishnu führt alle Funktionen für die Schöpfung der Universen durch. Sri Advaita Acharya ist seine unmittelbare Inkarnation. Vers 8. Dieser Purusha erschafft und erhält durch seine äußere Energie. Er erschafft in seinen Spielen unzählige Universen. Vers 9. Durch seinen Willen manifestiert er sich in unzähligen Formen, in denen er in jedes einzelne Universum eingeht. Vers 10. Sri Advaita Acharya ist ein vollständiges Teil dieses Purusha, und daher ist er nicht von ihm verschieden. Ja, Sri Advaita Acharya existiert nicht gesondert, sondern ist eine andere Form dieses Purusha. Vers 11. Er, in Klammer Advaita Acharya, hilft bei den Spielen des Purusha, mit dessen materieller Energie und durch dessen Willen er unzählige Universen erschafft. Vers 12. Sri Advaita Acharya ist für die Welt allglückspendend, denn er ist ein Behältnis aller glückspendenden Eigenschaften. Seine Merkmale, Tätigkeiten und sein Name sind immer glückspendend. Erläuterung. Sri Advaita Acharya, der eine Inkarnation Mahavishnus ist ein Acharya oder Lehrer. All seine Tätigkeiten und all die anderen Tätigkeiten Vishnus sind glücksspendend. Jeder, der diese allglücksspendenden Aspekt in den Spielen Vishnus wahrnehmen kann, wird gleichzeitig ebenfalls glücksspendend. Da Sri Vishnu der Urquell aller glücksspendenden Dinge ist, kann jeder, der sich zum hingebungsvollen Dienst Vishnus hingezogen fühlt, der menschlichen Gesellschaft den größten Dienst erweisen. Verworfene Menschen in der materiellen Welt, die sich weigern, reinen hingebungsvollen Dienst als die ewige Aufgabe der Lebewesen und als die tatsächliche Befreiung der Lebewesen aus dem bedingten Leben zu verstehen, werden aufgrund ihres geringen Wissens allen hingebungsvollen Dienstes beraubt. In den Lehren Advaita Prabhus kann von fruchtragenden Tätigkeiten oder unpersönlicher Befreiung keine Rede sein. Doch Menschen, die verwirrt durch den Zauber der materiellen Energie nicht verstehen können, dass Advaita Prabhu von Vishnu nicht verschieden ist, wollten ihm mit ihren unpersönlichen Vorstellungen nachfolgen. Der Versuch Advaita Prabhus, sie zu bestrafen, ist ebenfalls glücksspendend. Vishnu und seine Taten können direkt und indirekt alles Glück spenden. Mit anderen Worten, von Vishnu begünstigt und von Vishnu bestraft zu werden, ist ein und dasselbe, denn alle Handlungen Vishnus sind absolut. Mancher Ansicht nach war Mangala ein anderer Name Advaita Prabhus. Als die ursächliche Inkarnation oder Inkarnation Vishnus für einen bestimmten Zweck, ist er der versorgende Mittler oder das versorgende Bestandteil in der materiellen Natur. Er darf jedoch niemals als materiell angesehen werden. Was immer er tut, ist spirituell. Jeder, der über ihn hört und ihn lobpreist, wird ebenfalls rühmenswert, denn solche Tätigkeiten befreien uns von allen Arten des Unheils. Man sollte in die Vishnu-Form keine materielle Verunreinigung oder Unpersönlichkeit hineinlegen. Jeder sollte versuchen, die wirkliche Identität Vishnus zu verstehen, denn durch solches Wissen kann man die höchste Stufe der Vollkommenheit erreichen. Vers 13. Mahavishnu erschafft die gesamte materielle Welt mit Millionen seiner Teile, Energien und Inkarnationen. Vers 14-15. So wie die äußere Energie aus zwei Teilen besteht, der wirkenden Ursache in Klammern Nimitta und der materiellen Ursache in Klammern Upadana, wobei Maya die wirkende Ursache und Pradana die materielle Ursache ist, so nimmt Sri Vishnu, die höchste Persönlichkeit Gottes, zwei Formen an, um die materielle Welt mit den wirkenden und materiellen Ursachen zu erschaffen. Erläuterung: Es gibt zwei Arten der Forschung nach der ursprünglichen Ursache der Schöpfung. Eine Schlussfolgerung lautet, dass der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, die allglückliche, ewige, allwissende Gestalt, indirekt die Ursache der kosmischen Manifestation und direkt die Ursache der spirituellen Welt ist, wo es unzählige als Vaikunthas bekannte spirituelle Planeten gibt, sowie sein persönliches Reich, das als Goloka Vrindavan bekannt ist. Mit anderen Worten, es gibt zwei Manifestationen, den materiellen Kosmos und die spirituelle Welt. So wie es in der materiellen Welt unzählige Planeten und Universen gibt, so gibt es in der spirituellen Welt ebenfalls unzählige spirituelle Planeten und Universen, einschließlich der Vaikunthas und Goloka. Der höchste Herr ist die Ursache sowohl der materiellen als auch der spirituellen Welten. Die andere Schlussfolgerung lautet natürlich, dass die kosmische Manifestation durch eine unerklärliche, unmanifestierte Lehre verursacht wurde. Dieses Argument ist bedeutungslos. Die erste Schlussfolgerung wird von den Vedanta-Philosophen anerkannt und die zweite wird von dem atheistischen philosophischen System des Shankaya-Smriti vertreten, die von der philosophischen Schlussfolgerung der Vedantisten genau im Widerspruch steht. Materialistische Wissenschaftler können keine bewusste spirituelle Substanz sehen, die die Ursache der Schöpfung sein könnte. Solche atheistische Shankaya-Philosophen glauben, die Symptome des Wissens und der Lebenskraft, die in den unzähligen lebendigen Geschöpfen sichtbar sind, hätten ihre Ursache in den drei Eigenschaften der kosmischen Manifestation. Deshalb wenden sich die Shankaiten hinsichtlich der ursprünglichen Ursache der Schöpfung gegen die Schlussfolgerung des Vedanta. In Wirklichkeit ist die höchste absolute spirituelle Seele die Ursache jeder Art von Manifestation und sie ist immer vollkommen, sowohl als die Energie wie auch als der Energieursprung. Die kosmische Manifestation hat ihre Ursache in der Energie der höchsten absoluten Person, in der alle Energien enthalten sind. Philosophen, die sich mit der kosmischen Manifestation subjektiv beschäftigen, können nur die wunderbaren Energien der Materie wertschätzen. Solche Philosophen akzeptieren die Vorstellung von Gott nur als ein Produkt der materiellen Energie. Ihre Schlussfolgerung zufolge ist die Quelle der Energie ebenfalls ein Produkt der Energie. Solche Philosophen machen die falsche Beobachtung, dass die Lebewesen in der kosmischen Manifestation durch die materielle Energie verursacht werden, und daher glauben sie, die höchste absolute bewusste Wesen müsse in ähnlicher Weise ein Produkt der materiellen Energie sein. Da sich materialistische Philosophen und Wissenschaftler zu sehr auf ihre unvollkommenen Sinne verlassen, kommen sie naturgemäß zu der Schlussfolgerung, dass die Lebenskraft ein Produkt einer materiellen Verbindung ist. Aber die eigentliche Tatsache ist genau das Gegenteil. Die Materie ist ein Produkt der spirituellen Natur. Der Bhagavad Gita zufolge ist das höchste spirituelle Wesen, die Persönlichkeit Gottes, der Ursprung aller Energien. wenn man in der Forschungsarbeit fortschreitet, indem man eine begrenzte Substanz innerhalb der Grenzen von Zeit und Raum studiert, wundert man sich über die vielfältigen, wunderbaren kosmischen Manifestationen und natürlicherweise folgt man, wie hypnotisiert, weiter dem Pfad der Forschungsarbeit oder der induktiven Methode. Durch den deduktiven Weg des Verständnisses jedoch anerkannt man die höchste absolute Person, die Persönlichkeit Gottes, als Ursache aller Ursachen, die von vielfachen Energien erfüllt und niemals unpersönlich oder leer ist. Die unpersönliche Manifestation der höchsten Person ist eine andere Entfaltung ihrer Energie. Deshalb ist die Schlussfolgerung, Materie sei der ursprüngliche Ursache der Schöpfung, von der eigentlichen Wahrheit völlig verschieden. Die materielle Manifestation hat ihre Ursache im Blick der höchsten Persönlichkeit Gottes, die unbegreiflich mächtig ist. Die materielle Natur wird durch die höchste Autorität elektrisiert und die bedingte Seele ist innerhalb der Grenzen von Zeit und Raum durch Ehrfurcht vor der materiellen Manifestation gefangen. Mit anderen Worten, ein materialistischer Philosoph und Wissenschaftler erkennt die höchste Persönlichkeit Gottes durch die Manifestation ihrer materiellen Energie. Für jemanden, der die Macht der höchsten Persönlichkeit Gottes oder ihrer vielfältigen Energien nicht versteht, weil er die Beziehung zwischen der Ursache der Energien und den Energien selbst nicht kennt, besteht immer die Möglichkeit eines Irrtums. Was als Vivarta bekannt ist, solange die materiellen Wissenschaftler und Philosophen nicht zu der richtigen Schlussfolgerung gelangen, werden sie eines richtigen Verständnisses von der absoluten Wahrheit beraubt, ohne Zweifel über den materiellen Bereich schweben. Der große Vaishnava-Philosoph Srila Baladev Vidyambhushana hat die materialistische Schlussfolgerung in seinem Govinda Bhashya zum Vedanta Sutra sehr schön erklärt. Er schreibt: Der Shankaya-Philosoph Kapila hat die verschiedenen elementaren Wahrheiten nach seinen Gutdünken miteinander verbunden. Seiner Ansicht nach besteht die materielle Natur aus dem Gleichgewicht der drei materiellen Eigenschaften Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit. Die materielle Natur erzeugte die materielle Energie, die man als Mahat kennt, und Mahat erzeugte das falsche Ego. Das Ego erzeugte die fünf Objekte der Sinnenwahrnehmung, die ihrerseits die zehn Sinne, in Klammer 5 zum Erwerb von Wissen und 5 zum Handeln, den Geist und die fünf groben Elemente erzeugt. Wenn man den Purusha oder Genießer zu diesen 24 Elementen hinzuzählt, sind es insgesamt 25 verschiedene Wahrheiten. Den unmanifestierten Zustand dieser 25 Elemente, Tarnwahrheiten, nennt man Prakriti oder materielle Natur. Die Eigenschaften der materiellen Natur können sich in drei verschiedenen Zuständen miteinander verbinden, und zwar als die Ursache von Glück, die Ursache von Leid und die Ursache von Illusion. Die Eigenschaft der Tugend ist die Ursache materiellen Glücks, die Eigenschaft der Leidenschaft ist die Ursache materiellen Leids und die Eigenschaft der Unwissenheit ist die Ursache von Illusion. Unsere materielle Erfahrung liegt innerhalb der Grenze dieser drei Manifestationen von Glück, Leid und Illusion. Zum Beispiel ist eine schöne Frau für jemanden, der sie als seine Gemahlin besitzt, ohne Zweifel eine Ursache materiellen Glücks. Doch die gleiche schöne Frau ist für einen Mann, den sie zurückweist oder auf den sie zornig wird, die Ursache von Leid, und wenn sie einen Mann verlässt, wird sie die Ursache von Illusion. Die zwei Arten von Sinnen sind die 10 äußeren Sinne und der eine innere Sinn, der Geist. Somit gibt es also 11 Sinne. Kapila zufolge ist die materielle Natur ewig und allmächtig. Ursprünglich gibt es keine spirituelle Natur und die Materie hat keine Ursache. Die Shankaya-Philosophie betrachtet die gesamte Energie, in Klammer Mahatattva, das falsche Ego und die 5 Objekte der Sinnenwahrnehmung als die 7 verschiedenen Manifestationen der materiellen Natur, die 2 Aspekte hat, die man als die materielle Ursache und die wirkende Ursache kennt. Der Purusha, der Genießer, wandelt sich nicht, wohingegen die materielle Natur ständig dem Wandel unterliegt. Doch obwohl die materielle Natur unbeweglich ist, ist sie die Ursache des Genusses und der Befreiung für viele Lebewesen. Ihre Tätigkeiten liegen jenseits der Sinnenwahrnehmung und dennoch kann man über sie mit höherer Intelligenz nachdenken. Die materielle Natur ist eins, aber durch die Wechselwirkungen der drei Eigenschaften kann sie die gesamte Energie und die wunderbare kosmische Manifestation hervorbringen. Solche Wandlungen unterteilen die materielle Natur in zwei Aspekte, und zwar die wirkende und die materielle Ursache. Der Purusha, der Genießer, ist inaktiv und besitzt keine materiellen Eigenschaften, obwohl er zugleich der Meister ist, der in jedem einzelnen Körper gesondert als das Sinnbild des Wissens existiert. Wenn man die materielle Ursache versteht, kann man annehmen, dass der Purusha, der Genießer, da er nicht aktiv ist, sich jenseits aller Arten des Genusses oder der Oberaufsicht befindet. Nachdem die Shankaya-Philosophie des Wesens der Prakriti in Klammer materiellen Natur und des Purusha in Klammer des Genießers beschrieben hat, behauptet sie, die Schöpfung sei nur ein Produkt der Vereinigung oder Annäherung dieser beiden. Mit dieser Vereinigung würden die Lebenssymptome in der materiellen Natur sichtbar. Doch könne man annehmen, dass in der Person des Genießers, des Purusha, die Mächte der Herrschaft und des Genusses gäbe. Wenn der Purusha aus Mangel an ausreichendem Wissen getäuscht werde, fühle er sich als der Genießer, und wenn er von Wissen erfüllt sei, erlange er Befreiung. In der Shankaya-Philosophie wird beschrieben, dass der Purusha dem Wirken Prakritis immer gleichgültig gegenübersteht. Die Shankaya-Philosophen erkennen drei Arten von Beweisen an, und zwar direkte Wahrnehmung, Hypothese und traditionelle Autorität. Wenn dieser Beweis vollständig ist, ist alles vollkommen. Der Vorgang des Vergleiches ist in dieser Vollkommenheit eingeschlossen. Außerhalb dieser Beweisführung gibt es keinen anderen Beweis. Hinsichtlich direkten Beweises durch Wahrnehmung oder des autorisierten überlieferten Beweises gibt es nicht viel Widerstreit. Das Shankaya-System der Philosophie spricht von drei Vorgängen, nämlich Parimanat in Klammer Umwandlung, Samanamvat in Klammer Angleichung und Shaktitaha in Klammer Entfaltung von Energien als den Ursachen der kosmischen Manifestation. Srila Baladev Vidyambhushana hat in seinem Kommentar zum Vedanta Sutra versucht, diese Schlussfolgerung zu widerlegen, denn seiner Meinung nach führte eine Widerlegung dieser sogenannten Ursache der kosmischen Manifestation die gesamte Shankaya-Philosophie ad absurdum. Materialistischen Philosophen halten die Materie für die materielle und wirkende Ursache der Schöpfung. Für sie ist die Materie die Ursache jeder Art von Manifestation. Für gewöhnlich führen sie das Beispiel eines Wassertropfen und Tons an. Ton ist die Ursache des Wassertropfens. Doch kann man den Ton sowohl als Ursache als auch als Wirkung sehen. Der Wassertopf ist die Wirkung und der Ton selbst ist die Ursache. Doch Ton ist überall zu sehen. Ein Baum ist Materie, doch ein Baum bringt Früchte hervor. Wasser ist Materie, aber Wasser fließt. Auf diese Weise, so sagen die Shankaiten, ist Materie die Ursache von Bewegung und Erzeugung. Und deshalb kann die Materie als die materielle und wirkende Ursache aller Dinge in der kosmischen Manifestation angesehen werden. Srila Baladeva Vidyambhushana hat daher das Wesen des Pradhana wie folgt beschrieben. Die materielle Natur ist unbeweglich und kann folglich nicht die Ursache der Materie sein, weder als die materielle noch als die wirkende Ursache. Der Anblick der wunderbaren Einrichtung und Verwaltung der kosmischen Manifestation lässt im Allgemeinen vermuten, dass sich hinter dieser Einrichtung ein lebendiges Gehirn befindet. Denn ohne ein lebendiges Gehirn könnte es eine solche Einrichtung nicht geben. Man sollte nicht denken, eine solche Einrichtung könne ohne bewusste Führung bestehen. In unserer praktischen Erfahrung sehen wir niemals, dass unbewegliche Ziegelsteine aus sich selbst heraus ein großes Gebäude errichten können. Das Beispiel des Wassertropfens ist nicht annehmbar, denn ein Wassertropfen kennt keine Wahrnehmung von Freude und Leid. Eine solche Wahrnehmung findet im Inneren statt. Deshalb kann der umhüllende Körper, das heißt der Wassertropfen, nicht damit gleichgesetzt werden. Manchmal vertreten materielle Wissenschaftler die Auffassung, Bäume würden ohne die Hilfe eines Gärtners wie von selbst aus der Erde wachsen, weil dies eine natürliche Neigung der Materie sei. Sie halten auch die von Geburt an vorhandene gefühlsmäßige Erkenntnis der Lebewesen für materiell, Doch solche materielle Neigungen wie körperliche Intuition können nicht als unabhängig akzeptiert werden, denn sie deuten auf die Existenz einer spirituellen Seele im Körper hin. In Wirklichkeit besitzt der Baum oder der Körper eines Lebewesens keine Neigung oder Intuition. Neigung und Intuition existieren, weil die Seele im Körper gegenwärtig ist. In diesem Zusammenhang mag das Beispiel eines Fahrzeugs und des Fahrers von Nutzen sein. Das Fahrzeug hat die Neigung, nach rechts oder links zu fahren. Doch kann man nicht sagen, dass das Fahrzeug selbst als Materie ohne die Führung des Fahrers nach links oder rechts fährt. Ein materielles Fahrzeug hat weder Neigungen noch Intuition, unabhängig von den Absichten des Fahrers im Fahrzeug. Das gleiche Prinzip gilt für das automatische Wachstum der Bäume im Wald. Das Wachstum findet nur statt, weil die Seele im Baum gegenwärtig ist. Törichte Menschen sind manchmal in dem Glauben, weil Skorpione im Reishaufen geboren werden, der Reis habe die Skorpione erzeugt. In Wirklichkeit jedoch legt das Skorpionweibchen Eier in den Reis und durch geeignete Fermentierung des Reises entschlüpfen den Eiern mehrere Skorpionjunge, die dann im Laufe der Zeit aus dem Reis herauskommen. Dies bedeutet aber nicht, dass der Reis die Skorpione gebärt. In ähnlicher Weise kann man manchmal beobachten, dass Wanzen aus schmutzigen Betten hervorkriechen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Betten die Wanzen zur Welt bringen. Es ist die lebendige Seele, die kommt, in den schmutzigen Zustand des Bettes nutzt. Es gibt verschiedene Arten von Lebewesen. Einige kommen aus Embryos, manche aus Eiern und manche durch die Fermentierung von Schweiß. Verschiedene Lebewesen haben verschiedene Ursprünge des Erscheinens. Doch sollte man nicht die Schlussfolgerung ziehen, Materie erzeuge solche Lebewesen. Das von den Materialisten angeführte Beispiel, Bäume wüchsen von selbst aus der Erde, unterliegt dem gleichen Prinzip. Ein Lebewesen kommt aus der Erde, weil es bestimmte Umstände nutzt. Der Brihadaranyaka Upanishad zufolge wird jedes Lebewesen durch höhere Aufsicht gezwungen, einen bestimmten Körper je nach seinen vergangenen Taten anzunehmen. Es gibt viele Arten von Körpern, und durch göttliche Fügung nimmt ein Lebewesen Körper von verschiedener Gestalt an. Wenn jemand denkt, ich tue dies, dann bezieht sich dies Ich nicht auf den Körper. Es bezieht sich auf etwas anderes als den Körper oder etwas, das sich im Innern des Körpers befindet. Als solches hat der Körper weder Neigungen noch Intuition. Die Neigungen und die Intuition gehören zur Seele im Körper. Materialistische Wissenschaftler vertreten manchmal die Ansicht, die Neigungen der männlichen und weiblichen Körper führen zu ihrer Vereinigung und dies sei die Ursache der Geburt eines Kindes. Aber woher kommt die Neigung zu gebären, wenn nach der Shankaya-Philosophie der Purusha stets unberührt ist? Manchmal geben materialistische Wissenschaftler das Beispiel, Milch werde von selbst zu Joghurt und destilliertes Wasser falle aus den Wolken auf die Erde und erzeuge verschiedene Arten von Bäumen und gehe in verschiedene Arten von Blumen und Früchten mit verschiedenen Düften und Geschmäckern ein. Deshalb, so sagen sie, erzeuge Materie eine Vielfalt von materiellen Dingen aus sich selbst heraus. Als Antwort auf dieses Argument wiederholen wir die gleiche Feststellung der Brihadaranyaka Upanishad, dass nämlich verschiedene Arten von Lebewesen durch die Verfügung einer höheren Macht in verschiedene Arten von Körpern gesetzt werden. Unter höherer Aufsicht bekommen unterschiedliche Seelen ihren vergangenen Tätigkeiten gemäß die Möglichkeit, eine bestimmte Art von Körper anzunehmen, wie zum Beispiel den eines Baumes, eines Säugetiers, eines Vogels oder eines Menschen, und so entwickeln sich unter diesen Umständen ihre verschiedenen Neigungen. Die Bhagavad Gita in Klammer 13,22 bestätigt ebenfalls Purusha Prakriti Stohohi Punkte Prakriti Chan Gunan Karanam Guna Sango Saya Sat Asat Choni Chan Masu. Das Lebewesen in der materiellen Welt folgt den Wegen des Lebens und genießt die drei Erscheinungsweisen der Natur. Die Ursache hierfür liegt in den Verbindungen mit dieser materiellen Natur. So begegnet es gut und schlecht unter den vielfachen Lebensarten. Die Seele bekommt verschiedene Arten von Körpern. Wenn zum Beispiel Seelen nicht verschiedene Arten von Baumkörpern bekämen, könnten nicht verschiedene Arten von Früchten und Blüten erzeugt werden. Jede Art von Baum erzeugt eine bestimmte Art von Frucht und Blüte. Und es ist nicht so, dass es zwischen den verschiedenen Arten keine Unterschiede gibt. Ein individueller Baum erzeugt nicht Blüten verschiedener Farben oder Früchte mit verschiedenen Geschmäckern. Es gibt genau abgegrenzte Klassen, wie sie unter den Menschen, Säugetieren, Vögeln und anderen Lebensarten auch finden. Es gibt unzählige Lebewesen und ihre Tätigkeiten, die sie in der materiellen Welt je nach den verschiedenen Eigenschaften der materiellen Erscheinungsweise der Natur verrichten, bieten in ihnen die Möglichkeit, verschiedene Arten des Lebens zu erfahren. Man sollte daher verstehen, dass Pradana, die Materie, nicht handeln kann, wenn sie nicht von einem Lebewesen dazu angetrieben wird. Die materialistische Theorie, Materie sei unabhängig, tätig, kann daher nicht anerkannt werden. Materie heißt auch Prakriti, was sich auf eine weibliche Energie bezieht. Eine Frau ist Prakriti, ein weibliches Wesen. Ein weibliches Wesen kann ohne die Gemeinschaft mit einem Purusha, einem Mann, kein Kind hervorbringen. Der Purusha verursacht die Geburt eines Kindes. Denn der Mann gibt die Seele, die im Samen Schutz gesucht hat, in den Leib einer Frau ein. Die Frau sorgt als die materielle Ursache für den Körper der Seele und als die wirkende Ursache gebärt sie das Kind. Aber obwohl die Frau die materielle wirkende Ursache der Geburt eines Kindes zu sein scheint, ist ursprünglich der Purusha, das männliche Wesen, die Ursache des Kindes. In ähnlicher Weise lässt die materielle Welt verschiedenartige Manifestationen erscheinen, weil Gaubardhaka Shri Vishnu in das Universum eintritt. Vishnu befindet sich nicht nur im Universum, sondern auch in den Körpern aller Lebewesen und sogar im Atom. Wir verstehen aus der Brahma Samhita in Klammer 5,35, dass die Überseele im Universum, im Atom und im Herzen eines jeden Lebewesens gegenwärtig ist. Die Theorie, dass Materie die Ursache der gesamten kosmischen Manifestation ist, kann daher von Menschen mit ausreichendem Wissen über die materielle und spirituelle Natur nicht anerkannt werden. Materialisten bringen manchmal das Argument vor, die materielle Natur erzeuge unter bestimmten Umständen eine Vielfalt von Manifestationen, ebenso wie Stroh, der von einer Kuh gefressen werde, von selbst Milch erzeuge. Deshalb sei ursprünglich die Materie die Ursache. Um dieses Argument zu widerlegen, können wir sagen, dass ein Tier der gleichen Art wie eine Kuh, nämlich der Stier, ebenfalls wie die Kuh Stroh frisst, jedoch keine Milch erzeugt. Unter diesen Gegebenheiten kann man davon ausgehen, dass Stroh in Verbindung mit einer bestimmten Spezies Milch erzeugt. Die Schlussfolgerung sollte dahin gehen, dass es eine höhere Leitung gibt, wie in der Bhagavad Gita in Klammer 9,10 bestätigt wird, wo der Herr sagt: Die materielle Natur wirkt unter meiner Führung, O Sohn Kuntis, und bringt alle sich bewegenden und sich nicht bewegenden Wesen hervor. Der höchste Herr sagt: Maya Dakshina, in Klammer unter meiner Aufsicht. Wenn er wünscht, dass die Kuh Milch erzeugt, indem sie Stroh frisst, dann gibt es Milch. Und wenn er es nicht wünscht, dann kann die Mischung solchen Strohs keine Milch erzeugen. Wenn die materielle Natur so beschaffen wäre, dass Stroh Milch erzeugt, dann könnte auch ein Strohhaufen Milch erzeugen. Aber das ist nicht möglich. Und wenn man das gleiche Stroh einem menschlichen, weiblichen Wesen zu essen gibt, kann es ebenfalls keine Milch erzeugen. Das ist die Bedeutung der Aussage der Bhagavad Gita, dass nur auf höhere Anweisung hin etwas stattfindet. Die Materie selbst hat keine Macht, etwas unabhängig zu erzeugen. Die Schlussfolgerung lautet daher, dass die Materie, die kein Wissen über sich selbst besitzt, nicht die Ursache der materiellen Schöpfung sein kann. Der letztliche Schöpfer ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Wäre Materie die ursprüngliche Ursache der Schöpfung, wären alle autorisierten Schriften der Welt nutzlos. Denn in jeder Schrift, besonders in den vedischen Schriften wie der Manusmriti, wird gesagt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes der letztliche Schöpfer ist. Die Manusmriti gilt als die höchste vedische Unterweisung für die Menschheit. Manu ist der Gesetzgeber der Menschheit, und in der Manusmriti heißt es eindeutig, dass vor der Schöpfung der gesamte universale Raum dunkel war, ohne Kenntnis und ohne Vielfalt, und dass er sich in einem Zustand völliger Untätigkeit befand, wie in einem Traum. Alles war Dunkelheit. Darauf ging die höchste Persönlichkeit Gottes in diesen universalen Raum ein, und obwohl der Herr unsichtbar ist, erschuf er die sichtbare kosmische Manifestation. In der materiellen Welt ist die höchste Persönlichkeit Gottes nicht durch ihre persönliche Gegenwart manifestiert. Doch ist die Gegenwart der kosmischen Manifestation in ihrer großen Vielfalt der Beweis dafür, dass alles unter der Führung des Herrn erschaffen wurde. Er ging in das Universum mit allen schöpferischen Kräften ein und beseitigte so die Dunkelheit des grenzenlosen Raumes. Die Gestalt der höchsten Persönlichkeit Gottes wird beschrieben als transzendental, sehr fein, ewig, alldurchdringend, unbegreiflich und daher den materiellen Sinnen eines bedingten Lebewesens unmanifestiert. Der Herr hatte den Wunsch, sich in viele Lebewesen zu erweitern, und mit diesem Wunsch schuf er im Inneren des universalen Raumes eine ungeheure Wasserfläche und befruchtete darauf das Wasser mit Lebewesen. Durch diesen Vorgang der Befruchtung erschien ein gewaltiger Körper, der wie 1000 Sonnen loderte, und diesen Körper befand sich das erste Schöpferprinzip Brahma. Der große Parashara Rishi hat dies im Vishnu Purana ebenfalls bestätigt. Er sagt, dass die uns sichtbare kosmische Manifestation von Sri Vishnu erzeugt und unter seiner Obhut erhalten wird. Er ist der prinzipielle Erhalter und Zerstörer der universalen Form. Die kosmische Manifestation ist eine der vielfachen Energien der höchsten Persönlichkeit Gottes. So wie eine Spinne Speichel ausscheidet und durch eigene Bewegung ein Netz schwebt, jedoch am Ende das Netz in ihren eigenen Körper wieder aufnimmt, so erzeugt Vishnu die kosmische Manifestation aus seinem transzendentalen Körper und nimmt sie am Ende wieder in sich auf. Alle großen Weisen des vedischen Verständnisses haben anerkannt, dass der Herr die höchste Persönlichkeit Gottes, der ursprüngliche Schöpfer ist. Manchmal wird behauptet, die unpersönlichen Spekulationen der großen Philosophen seien für die Förderung von Wissen ohne religiöse rituelle Grundsätze bestimmt. Doch eben diese religiösen rituellen Grundsätze sind dafür bestimmt, spirituelles Wissen zu fördern. Durch die Ausführung religiöser Rituale erreicht man letztlich das höchste Ziel des Wissens, indem man versteht, dass Vasudeva, die höchste Persönlichkeit Gottes, die Ursache aller Dinge ist. In der Bhagavad Gita wird eindeutig gesagt, dass selbst diejenigen, denen es nur um Wissen geht, ohne religiöse rituale Vorgänge, nach vielen, vielen Leben der Spekulation im Wissen fortschreiten und so zu der Schlussfolgerung gelangen, dass Vasudeva die höchste Ursache aller Dinge ist. Als Ergebnis dieser Erlangung des Lebensziels ergibt sich ein solch fortgeschrittener großer Gelehrter oder Philosoph der höchsten Persönlichkeit Gottes. Religiöse rituelle Handlungen sind eigentlich dafür bestimmt, den verunreinigten Geist in der materiellen Welt zu läutern. Und das besondere Merkmal dieses Zeitalters des Kali ist es, dass man den Geist sehr leicht von allen Verunreinigungen befreien kann, wenn man die heiligen Namen Gottes chantet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Eine vedische Verfügung lautet Sarve Veda Yat Pat Damananti. Alles vedische Wissen forscht nach der höchsten Persönlichkeit Gottes. In einer anderen vedischen Unterweisung heißt es Narayana Para Vedaha. Die Veden sind dafür bestimmt, Narayana, den höchsten Herrn, zu verstehen. In ähnlicher Weise bestätigt auch die Bhagavad Gita in Klammer 15,15 Vedyas Cha Sarvair Aham Eva Vedyaha. Durch alle Veden ist Krishna zu verstehen. Deshalb besteht der Hauptzweck des Verständnisses der Veden, der Durchführung vedischer Opferung und der Spekulation über die Veda-Sutras darin, Krishna zu verstehen. Die unpersönliche Auffassung von der Lehre oder von der Nichtexistenz der höchsten Persönlichkeit Gottes anzuerkennen, bedeutet, alle Studien der Veden zu verneinen. Unpersönliche Spekulation hat zum Ziel, die Schlussfolgerung der Veden zu widerlegen. Da sich die Spekulation der Unpersönlichkeitsphilosophen nicht nach den Grundsätzen der Veden richtet, muss man davon ausgehen, dass ihre Schlussfolgerungen gegen die vedischen Grundsätze verstoßen. Von allem, was nicht von den vedischen Grundsätzen unterstützt wird, muss man sagen, dass es imaginär ist und dass ihm der maßgebliche Nachweis fehlt. Deshalb ist keine unpersönliche Erklärung irgendeiner vedischen Schrift annehmbar. Wenn man versucht, die Schlussfolgerung der Veden aufzunehmen, indem man eine unautorisierte Schrift oder sogenannte Schrift anerkennt, wird man es sehr schwer haben, zur richtigen Schlussfolgerung über die absolute Wahrheit zu gelangen. Das System, zwei widersprüchlichen Schriften miteinander in Übereinstimmung zu bringen, besteht darin, dass man sich auf die Veden bezieht. Die Nachweise aus den Veden werden als endgültige Urteile anerkannt. Wenn wir uns auf eine bestimmte Schrift beziehen, muss diese autorisiert sein, und um autorisiert zu sein, muss sie streng den vedischen Unterweisungen folgen. Wenn jemand eine Alternativlehre präsentiert, die er selbst ersonnen hat, so wird sich diese Lehre als nutzlos erweisen. Denn jede Lehre, die versucht, den vedischen Beweis als bedeutungslos darzustellen, erweist sich sogleich selbst als bedeutungslos. Die Nachfolger der Veden anerkennen einmütig die Autorität Manus und Parascharas in der Schülernachfolge. Ihre Aussagen unterstützen jedoch nicht den Atheisten Kapila, denn der in den Veden erwähnte Kapila ist ein anderer Kapila, und zwar der Sohn Kardamas und Devahutis. Der Atheist Kapila ist der Nachkomme der Dynastie Agnis, und er ist einer der bedingten Seelen. Kapila, der Sohn Kardamunis, aber wird als eine Inkarnation Vasudevas anerkannt. Das Padma Purana führt den Nachweis, dass Vasudeva, die höchste Persönlichkeit Gottes, in der Inkarnation Kapilas geboren wird und durch seine Erweiterung der theistischen Shankaya-Philosophie alle Halbgötter und einen Brahmana namens Asuri belehrt. In der Lehre des Atheisten Kapila findet man viele Aussagen, die unmittelbar gegen die vedischen Grundsätze verstoßen. Der Atheist Kapila erkennt die höchste Persönlichkeit Gottes nicht an. Er sagt, das Lebewesen sei selbst der höchste Herr und niemand könne größer sein als es. Seine Vorstellungen von sogenannten bedingten und befreiten Leben sind materialistisch und er lehnt die Bedeutsamkeit der unsterblichen Zeit ab. All diese Aussagen verstoßen gegen die Grundsätze des Vedanta Sutras. Vers 16. Sri Vishnu selbst ist die wirkende, in Klammer Nimitta, Ursache der materiellen Welt, und Narayana in der Gestalt Sri Advaitas ist die materielle Ursache, in Klammer Upadana. Vers 17. Sri Vishnu blickt in seinem wirkenden Aspekt über die materielle Energie, und Sri Advaita erschafft als die materielle Ursache die materielle Welt. Vers 18. Obwohl die Shankaya-Philosophie anerkennt, dass die materiellen Bestandteile die Ursache sind, entsteht die Schöpfung niemals aus toter Materie. Vers 19. Der Herr erfüllt die materiellen Bestandteile mit seiner schöpferischen Kraft. Darauf findet durch die Macht des Herrn die Schöpfung statt. Vers 20. In der Gestalt Advaitas erfüllt er die materiellen Bestandteile mit schöpferischer Energie. Deshalb ist Advaita die ursprüngliche Ursache der Schöpfung. Vers 21. Sri Advaita Acharya ist der Schöpfer von Millionen und Abermillionen von Universen, und durch seine Erweiterungen, in Klammer als Garbhodakasha Vishnu, erhält er jedes einzelne Universum. Vers 22. Sri Advaita ist das Hauptglied, in Klammer Anga, Narayanas. Das Srimad Bhagavatam spricht von einem Glied, in Klammer Anga, als einem vollständigen Teil, in Klammer Amsha, des Herrn. Vers 23. O Herr der Herren, du bist der Zeuge aller Schöpfung. Du bist in der Tat das liebste Leben eines jeden. Bist du nicht deshalb mein Vater, Narayana? Narayana bezieht sich auf jemand, dessen Reich in dem von Nara, in Klammer Garbhodakasha Vishnu, geschaffenen Wasser liegt. Und dieser Narayana ist ein vollständiges Teil. All deine vollständigen Teile sind transzendental. Sie sind absolut und sind keine Schöpfungen Mayas. Erläuterung. Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 14, 14. Vers 24. Dieser Vers beschreibt, dass die Glieder und vollständigen Teile des Herrn alle spirituell sind. Sie haben keine Beziehung zur materiellen Energie. Vers 25. Warum ist Sri Advaita als Glied und nicht als Teil bezeichnet worden? Der Grund hierfür ist, dass Glied eine engere Beziehung anzeigt. Vers 26. Sri Advaita, der ein Speicher aller Tugenden ist, ist das Hauptglied Mahavishnus. Sein vollständiger Name lautet Advaita, weil er in jeder Hinsicht mit jenem Herrn identisch ist. Vers 27. So wie er vormals alle Universen erschaffen hatte, so stieg er jetzt herab, um den Pfad der Bhakti zu weisen. Vers 28. Er befreite alle Lebewesen, indem er ihnen das Geschenk der Krishna-Bhakti überreichte. Er erklärte die Bhagavad Gita und das Srimad Bhagavatam im Lichte des hingebungsvollen Dienstes. Erläuterung: Obwohl Sri Advaita Prabhu eine Inkarnation Vishnus ist, manifestiert er sich zum Wohl der bedingten Seelen als ein Diener der höchsten Persönlichkeit Gottes und in allen seinen Handlungen zeigt er sich als ein ewiger Diener. Sri Chaitanya und Sri Nityananda manifestierten ebenfalls dieses gleiche Prinzip, obwohl sie ebenfalls zur Kategorie Vishnus gehörten. Hätten Sri Chaitanya, Sri Nityananda und Advaita Prabhu ihre allmächtigen Vishnu-Kräfte innerhalb der materiellen Welt entfaltet, wären die Menschen zu noch größeren Unpersönlichkeitsanhängern, Monisten und Verehrern des eigenen Selbst geworden, als sie es bereits unter dem Zauber dieses Zeitalters geworden waren. Deshalb spielten die Persönlichkeit Gottes und ihre verschiedenen Inkarnationen und Formen die Rolle von Gottgeweihten, um die bedingten Seelen zu unterweisen, wie sie die transzendentale Stufe des hingebungsvollen Dienstes erreichen können. Vor allem Advaita Acharya hatte die Absicht, die bedingten Seelen über hingebungsvollen Dienst zu belehren. Das Wort Acharya bedeutet Lehre. Die besondere Aufgabe eines solchen Lehrers besteht darin, die Menschen Krishna bewusst zu machen. Ein echter Lehrer, der den Fußspuren Advaita Acharyas folgt, hat keine andere Aufgabe, als die Prinzipien des Krishna-Bewusstseins auf der ganzen Welt zu verbreiten. Die wirkliche Befähigung eines Acharya besteht darin, dass er sich selbst als ein Diener des Höchsten präsentiert. Solch ein echter Acharya kann niemals dämonische Tätigkeiten atheistischer Menschen, die sich selbst für Gott ausgeben, unterstützen. Es ist die Hauptaufgabe eines Acharya, solche Betrüger, die sich vor der Unschuldigen öffentlich als Gott hinstellen, zu entlarven. Vers 29. Da er keine andere Beschäftigung hat, als hingebungsvollen Dienst zu lehren, lautet sein Name Advaita Acharya. Vers 30. Er ist der spirituelle Meister aller Gottgeweihten und die höchst geehrte Persönlichkeit auf der Welt. Durch eine Verbindung dieser beiden Namen heißt er Advaita Acharya. Erläuterung: Sri Advaita Acharya ist der vorrangigste spirituelle Meister der Vaishnavas und er ist von allen Vaishnavas zu verehren. Gottgeweihte und Vaishnavas müssen den Fußspuren Advaita Acharyas folgen, denn dann können sie sich im hingebungsvollen Dienst des Herrn wirklich betätigen. Vers 31. Da er ein Glied oder Teil des lotusäugigen Herrn ist, trägt er auch den Namen Kamalaksha. Vers 32. Seine Gefährten haben die gleichen körperlichen Merkmale wie der Herr. Sie alle haben vier Arme und tragen gelbe Kleider wie Narayana. Vers 33. Sri Advaita Acharya ist das Hauptglied des höchsten Herrn. Seine Wahrheiten, Namen und Eigenschaften sind alle wunderbar. Vers 34. Er verehrte Krishna mit Tulasi-Blättern und dem Wasser der Ganga und rief nach ihm mit lauter Stimme. So erschrien Sri Chaitanya Mahaprabhu auf der Erde in Begleitung seiner persönlichen Gefährten. Vers 35. Durch ihn, in Klammer Advaita Acharya, verbreitete Sri Chaitanya die Sankirtan-Bewegung und durch ihn befreite er die Welt. Vers 36. Die Herrlichkeit und die Eigenschaften Advaita Acharyas sind unbegrenzt. Wie können die unbedeutenden Lebewesen sie ergründen? Vers 37. Sri Advaita Acharya ist ein Hauptglied Sri Chaitanyas. Ein anderes Glied des Herrn ist Nityananda Prabhu. Vers 38. Die Gottgeweihten unter der Führung Srivasas sind seine kleineren Glieder. Sie sind wie seine Hände, sein Gesicht, seine Augen, sein Diskus und andere Waffen. Vers 39. Mit ihnen allen vollführte Sri Chaitanya seine Spiele und mit ihnen verbreitete er seine Mission. Vers 40. Indem er denkt, er, in Klammer Sri Advaita Acharya, ist ein Schüler Sri Madhavendra Puris, gehorcht Sri Chaitanya ihm und achtet ihn als seinen spirituellen Meister. Erläuterung: Sri Madhavendra Puri ist einer der Acharyas in der von Madhava Acharya herabkommenden Schülernachfolge. Madhavendra Puri hatte zwei Hauptschüler, und zwar Ishvara Puri und Sri Advaita Prabhu. Aus diesem Grunde ist der Gaudiya Vaishnava Sampradaya eine Schülernachfolge, die von Madhava Acharya herabkommt. Diese Tatsache ist in maßgeblichen Büchern wie der Gaura, Ganodesha, Dipika und Subramanya Ratnavali sowie von Gopala Guru Goswami anerkannt worden. Die Gaura Gandotesha Deepika sagt über die Schülernachfolger der Gaudiya Vaishnava sehr deutlich: Brahma ist der unmittelbare Schüler Vishnus, des Herrn des spirituellen Himmels. Sein Schüler ist Narada, Naradas Schüler ist Vyasa und Vyasas Schüler sind Shukadeva Goswami und Madhava Acharya. Padmandaba Acharya ist der Schüler Madhava Acharya und Narahari ist der Schüler Padmanabha Acharyas. Madhava ist der Schüler Naraharis. Akshobhaya ist der direkte Schüler Madhavas und Jayatirtha ist der Schüler Akshobhaya. Bias. Jayatirthas Schüler ist Shnasidhu und dessen Schüler ist Mahanidhi. Vidyanidhi ist der Schüler Mahanidhis und Rajendra ist der Schüler Vidyashninis. Jayadharma ist der Schüler Rajendras. Purushottama ist der Schüler Jayandharmas. Sriman Lakshmipati ist der Schüler Vidyatirthas, der Schüler Purushottamas ist. Madhavendra Puri ist der Schüler Lakshmipatis. Vers 41. Um die angemessene Sitte für die Grundsätze der Religion beizubehalten, verneigte sich Sri Chaitanya vor den Lotusfüßen Sri Advaita Acharyas mit ehrfurchtsvoller Gebeten und Hingabe. Vers 42. Sri Advaita Acharya jedoch betrachtete Sri Chaitanya Mahaprabhu als seinen Meister und er hält sich selbst für einen Diener Sri Chaitanya Mahaprabhus. Erläuterung: Der Bhakti Rasamrita Sindhu von Rupa Goswami erklärt die vorzüglichen Eigenschaften des hingebungsvollen Dienstes wie folgt. Wenn man die transzendentale Freude, die man aus der ursprünglichen Brahman-Erkenntnis gewinnt, milliardenfach verstärken könnte, man sie immer noch nicht mit einem winzigen Teil des Ozeans der Bhakti des transzendentalen Dienstes vergleichen. In Klammer BHRS 1138. In ähnlicher Weise heißt es in der Bhavarta Deepika: Für diejenigen, die an der transzendentalen Erzählungen von der höchsten Persönlichkeit Gottes Freude finden, können die vier fortgeschrittenen Erkenntnisse der Religiosität, wirtschaftlicher Entwicklung, Sinnenbefriedigung und Befreiung alle zusammengenommen mit nicht mehr als einem Strohhalm der Freude verglichen werden, die man aus dem Hören über transzendentale Taten und Spiele des Herrn gewinnt. Da diejenigen, die sich im transzendentalen Dienst der Lotusfüße Krishnas betätigen, von allem materiellen Genuss befreit sind, fühlen sie sich nicht zu Themen über unpersönlichen Monismus hingezogen. Im Padma Purana wird im Zusammenhang mit der Lobpreisung des Monats Kartik gesagt, dass Gottgeweihte das folgende Gebet sprechen: Lieber Herr, die ständige Erinnerung an deine Kindheitsspiele in Vrindavan ist für uns besser, als danach zu streben, mit dem unpersönlichen Brahman zu verschmelzen. Während deiner Kindheitsspiele befreist du die beiden Söhne Kuveras und machtest sie zu großen Geweihten deiner Herrlichkeit. Und so wünsche ich mir, dass du mir, statt Befreiung zu geben, solche Hingabe an dich gewähren mögest. Im Hayashirishaya Sri Narayana Vyustaba heißt es in dem als Narayana Stotra bekannten Kapitel: Mein lieber Herr, ich möchte keinen Mann der Religion noch ein Meister der wirtschaftlichen Entwicklung oder Sinnbefriedigung werden, noch wünsche ich mir Befreiung. Obwohl ich all dies von dir, dem höchsten Segnenden, bekommen kann, bete ich nicht darum. Ich bete nur, dass ich immer als ein Diener deiner Lotusfüße beschäftigt sein möge. Nishinga Deva bot Prahlad Maharaj alle Arten von Segnungen an. Doch Prahlad Maharaj nahm keine davon an, denn er hatte nur den Wunsch, im Dienst der Lotusfüße des Herrn stehen zu dürfen. In ähnlicher Weise möchte ein reiner Gottgeweihter so mit hingebungsvollem Dienst gesegnet werden wie Maharaj Prahlad. Gottgeweihte erweisen auch Hanuman ihre Achtung, der immer ein Diener Sri Rams blieb. Der große Gottgeweihte Hanuman betete: Ich strebe nicht nach Befreiung oder danach mit der Brahman-Ausstrahlung zu verschmelzen, wo das Bewusstsein, ein Diener des Herrn zu sein, völlig verloren geht. In ähnlicher Weise heißt es im Narada Pancharatra: Ich wünsche mir keine der vier erstrebenswerten Zustände. ich möchte nur als ein Diener der Lotusfüße des Herrn beschäftigt sein. König Kulashekara betet in seinem sehr berühmten Buch Mukunda Mala Stotra: Mein Herr, ich verehre dich nicht, um aus der materiellen Verstrickung befreit zu werden, noch möchte ich aus den höllischen Bedingungen des materiellen Daseins gerettet werden, noch bete ich jemals um eine schöne Frau, an der ich mich in einem schönen Garten erfreuen kann. Mein einziger Wunsch ist es, dass mich die Freude, dir, o Herr, dienen zu dürfen, immer mit Ekstase erfüllen möge. Auch im Srimad Bhagavatam gibt es im dritten und vierten Kanto viele Stellen, an denen Gottgeweihte zum Herrn beten, nur in seinem Dienst beschäftigt sein zu dürfen und nichts anderes. In Glauma Srimad Bhagavatam 3.4.15, 3.25.34, 3.25.36, 4.1.22, 4.9.10 und 4.20.24. Vers 43. Bei diesen Gedanken vergisst er sich vor Freude und lehrt alle Lebewesen, ihr seid Diener Sri Chaitanya Mahaprabhus. Erläuterung: Der transzendentale, liebevolle Dienst zur höchsten Persönlichkeit Gottes ist so ekstatisch, dass sogar der Herr selbst die Rolle eines Gottgeweihten spielt. Indem er vergisst, dass er selbst der Höchste ist, lehrte er persönlich die ganze Welt, wie man der höchsten Persönlichkeit Gottes dient. Vers 44. Das Bewusstsein, ein Diener Sri Krishnas zu sein, erzeugt in der Seele ein solches Meer der Freude, dass nicht einmal die 10 Millionen Mal verstärkte Freude des Einseins mit dem Absoluten mit einem Tropfen aus diesem Meer zu vergleichen ist. Vers 45. Er sagt: Nityananda und ich sind Diener Sri Chaitanyas. Nirgendwo sonst gibt es solche Freude, wie man sie in diesem Gefühl des Dienerseins erfährt. Vers 46. Die überaus geliebte Glücksgöttin weilt an der Brust Sri Krishnas, und doch bittet sie, ernsthaft betend, um die Freude des Dienstes an seinen Lotusfüßen. Vers 47. Alle Gefährten Sri Krishnas, wie Brahma, Shiva, Narada, Shuka und Sanatana, erfahren in dem Gefühl, Diener zu sein, große Freude. Vers 48. Sri Nityananda, der wandernde Bettelmönch, ist der erste unter den Gefährten Sri Chaitanyas. Er wurde wie von Sinnen in der Ekstase des Dienstes für Sri Chaitanya. Vers 49 bis 50. Srivas, Haridas, Ramadasa, Gadadhara, Murari, Mukunda, Chandrashekara und Vakreshvara sind alle ruhmreich und große Gelehrte, doch die Empfindungen des Dienstes für Sri Chaitanya lässt sie in Ekstase wie von Sinnen werden. Vers 51. So tanzen, singen und lachen sie wie von Sinnen und weisen jeden an, seid einfach liebender Diener Sri Chaitanyas. Vers 52. Sri Advaita Acharya denkt: Sri Chaitanya hält mich für seinen spirituellen Meister, und doch fühle ich mich nur als sein Diener. Vers 53. Liebe zu Krishna hat diese einzigartige Wirkung. Sie erfüllt Höhergestellte, Gleichgestellte und Untergeordnete mit dem Geist des Dienstes für Sri Krishna. Erläuterung: Es gibt zwei Arten des hingebungsvollen Dienstes. Der Weg der Pancharatrika, regulierenden Prinzipien, und der Weg des Bhagavata, liebevollen Dienstes. Die Gottesliebe derer, die sich nach den Pancharata, regulierenden Prinzipien richten, bleiben mehr oder weniger auf der Ebene von Opulenz und Verehrung. Die Verehrung Radha und Krishnas dagegen befindet sich rein auf der Ebene transzendentaler Liebe. Selbst Personen, die Krishnas Höhergestellte spielen, nehmen die Gelegenheit wahr, dem Herrn transzendentalen, liebevollen Dienst darzubringen. Die dienende Haltung der Gottgeweihten, die die Rollen der Höhergestellten des Herrn spielen, ist sehr schwer zu verstehen. Jedoch kann diese Haltung sehr leicht in Verbindung mit der Vortrefflichkeit ihres jeweiligen Dienstes für Sri Krishna verstanden werden. Ein lebhaftes Beispiel ist der Dienst Mutter Yashodas an Krishna. Hier wird es ganz deutlich. In dem Narayana-Aspekt kann der Herr Dienste nur von seinen Geweihten entgegennehmen, die Rollen spielen, in denen sie ihm ebenbürtig oder untergeordnet sind. Doch in dem Aspekt als Sri Krishna nimmt er ganz einfach Dienst von seinen Vätern entgegen, von seinen Lehrern und anderen älteren Verwandten, die höher gestellt sind als er, sowie von denen im Ebenbürtigen und Untergeordneten. Dies ist sehr wunderbar. Vers 54. Als Beweis hört bitte von den Beispielen, die in den offenbarten Schriften beschrieben sind und die durch die Erkenntnis großer Seelen bestätigt werden. Vers 55 bis 56. Obwohl Krishna niemanden von seinen älteren Verwandten mehr achtet als Nanda Maharaj in Vraj, der in transzendentaler elterlicher Liebe nicht weiß, dass sein Sohn die höchste Persönlichkeit Gottes ist, fühlt dieser sich ganz zu schweigen von anderen durch ekstatische Liebe als ein Diener Sri Krishnas. Vers 57. Auch er bittet um Anhaftung und Hingabe an die Lotusfüße Sri Krishnas, wie es die Worte aus seinem eigenen Mund beweisen. Vers 58 bis 59. Mein lieber Uddhava, bitte höre mich an. In Wahrheit ist Krishna mein Sohn, doch selbst wenn du glaubst, er sei Gott, würde ich immer noch meine eigenen Gefühle für ihn als meinen Sohn hegen. Möge mein Geist an deinem Sri Krishna haften. Vers 60. Mögen unsere Gemüter an den Lotusfüßen deines Sri Krishna haften. Möge unsere Zungen seinen heiligen Namen chanten und mögen unsere Körper lang ausgestreckt vor ihm liegen. Vers 61. Mögen unsere glücksspendenden Tätigkeiten unsere Zuneigung zu Sri Krishna verstärken, ganz gleich, wo wir im materiellen Universum unter dem Einfluss des Karma durch den Willen des Herrn wandern mögen. Erläuterung. Diese Verse aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 47, 66 bis 67 wurden von den Bewohnern von Vrindavan unter der Führung Maharaj Nandas und seinen Gefährten zu Uddhava gesprochen, der aus Mathura gekommen war. Vers 62. Sri Krishnas Freude in Vrindavan, angeführt von Sri Dharma, empfinden rein brüderliche Zuneigung zu Sri Krishna und haben keine Vorstellung von seinen Reichtümern. Vers 63. Obwohl sie mit ihm kämpfen und auf seine Schultern steigen, verehren sie seine Lotusfüße in einer dienenden Haltung. Vers 64. Einige der Freunde Sri Krishnas, der höchsten Persönlichkeit Gottes, massierten seine Füße und andere, deren sündhafte Reaktionen vernichtet worden waren, fächelten ihm mit Handfächern Kühlung zu. Erläuterung. Dieser Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 15, 17 beschreibt, wie Sri Krishna und Sri Balaram mit dem Kuhhirtenjungen nach dem Tod Dhenukasuras in Talavana spielten. Vers 65 bis 66. Selbst die geliebten Freundinnen Sri Krishnas in Vrindavan, die Gopis, von denen sich Sri Uddhava den Staub ihrer Füße wünschte und außer denen niemand Krishna selber ist, betrachten sich als Krishnas Dienstmägde. Vers 67. O Herr, Vernichter aller Leiden der Bewohner von Vrindavan, o Held aller Frauen, o Herr, der du den Stolz deiner Geweihten durch dein liebliches, sanftes Lächeln zerstörst, o Freund, wir sind deine Dienstmägde, bitte erfülle unsere Wünsche und zeige uns dein bezauberndes Lotusgesicht. Erläuterung. Dieser Vers in Verbindung mit dem Rasa-Tanz Krishnas mit den Gopis ist ein Zitat aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 31, 6. Als Krishna im Verlauf des Tanzes aus der Mitte seiner Begleiterinnen verschwand, sangen die Gopis in Trennung von Krishna diesen Vers. Vers 68. O Uddhava, es ist wahrlich bedauernswert, dass Krishna in Mathura wohnt. Erinnert er sich an den Haushalt seines Vaters, an seine Freunde und die Kuhhirtenjungen? O große Seele, spricht er jemals von uns, seinen Dienstmägden? Wann wird er seine nach Aguru duftende Hand auf unsere Köpfe legen? Erläuterung. Dieser Vers erscheint im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 47, 21, in dem Teil, der als Brahma Gita bekannt ist. Als Uddhava nach Vrindavan kam, sang Srimati Radharani in völliger Trennung von Krishna diesen Vers. Vers 69 bis 70. Ganz zu schweigen von den anderen Gopis, dient selbst Sri Radhika, die in jeder Hinsicht unter ihnen die höchste Stellung einnimmt und die Sri Krishna für immer durch ihre liebenswerten Eigenschaften gebunden hat, seinen Füßen als seine Dienstmagd. Vers 71. O mein Herr, o mein Gemahl, o mein Liebster, o starkkarmiger Herr, wo bist du, wo bist du, o mein Freund? Zeige dich deiner Dienerin, die durch deine Abwesenheit so sehr traurig ist. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 30-39, als der Rasatanz in vollen Gangen war. Verließ Krishna die Gopis und nahm nur Srimati Radharani mit sich. Zu der Zeit klagten alle Gopis und Srimati Radharani, die auf ihre Stellung stolz war, bat Krishna, sie hinzutragen, wohin immer er wollte. Darauf verschwand Krishna augenblicklich von dem Schauplatz und Srimati Radharani begann zu klagen. Vers 72. Auch in Dwarak Dham betrachten sich all die Königinnen, angeführt von Rukmini, als Dienerinnen Krishnas. Vers 73. Als Charasandha und andere Könige mit erhobenen Pfeilen und Waffen bereitstanden, um mich an Shishupala als Spende auszuliefern, nahm er mich gewaltsam aus ihrer Mitte fort wie ein Löwe, der sich seinen Anteil an Ziegen und Schafen nimmt. Der Staub von seinen Lotusfüßen ist daher die Krone unbesiegbarer Soldaten. Mögen diese Lotusfüße, die die Zuflucht der Glücksgöttin sind, der Gegenstand meiner Verehrung sein. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 83, 8. Vers 74. Weil er wusste, dass ich Tapasya ausübte, mit dem Wunsch, seine Füße zu berühren, kam er mit seinem Freund Arjuna und nahm meine Hand an. Und doch bin ich nichts als eine Dienstmagd, die den Fußboden im Hause Sri Krishnas fegt. Erläuterung: Dieser Vers erscheint im Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 83, 11 im Zusammenhang bei der Begegnung der Frau der Kuru- und Yadu-Dynastien im Samanta Panchaka. Bei diesem Treffen sprach die Königin Krishnas Namen Kalindi diese Worte zu Draupadi. Vers 75. Durch Tapasya und durch Verzicht auf alle Anhaftung sind wir Dienstmägde im Hause des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes geworden, der in sich selbst zufrieden ist. Erläuterung: Bei der gleichen Gelegenheit wurde von einer anderen Königin Krishnas dieser Vers aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 83, 39 zu Draupadi gesprochen. Vers 76. Ganz zu schweigen von anderen ist selbst Sri Baladeva, die höchste Persönlichkeit Gottes, von Empfindungen reiner Freundschaft und elterlicher Liebe erfüllt. Erläuterung: Obwohl Sri Baladeva von Sri Krishnas Geburt vor Sri Krishnas Geburt erschien und daher Krishnas verehrenswerter älterer Bruder ist, pflegte er als Krishnas ewiger Diener zu handeln. Im spirituellen Himmel werden alle Vaikuntha-Planeten von den Quadrupel-Erweiterungen Krishnas, die als Chatur-Vyuha bekannt sind, beherrscht. Sie sind direkte Erweiterungen Baladevas. Es ist die Einzigartigkeit des höchsten Herrn, dass sich jeder im spirituellen Himmel als ein Diener des Herrn betrachtet. Nach gesellschaftlichem Brauch mag man über Sri Krishna stehen, doch tatsächlich ist es so, dass jeder in seinem Dienst tätig ist. Deshalb ist niemand im spirituellen Himmel oder im materiellen Himmel auf all den verschiedenen Planeten imstande, Sri Krishna zu übertreffen oder Dienst von ihm zu verlangen. Im Gegenteil, jeder betätigt sich im Dienst des Sri Krishnas. Somit ist jemand umso bedeutender, je mehr er sich im Dienste des Herrn beschäftigt, und umgekehrt. Je mehr man den transzendentalen Dienst für Krishna beraubt ist, desto mehr lädt man das Unglück der materiellen Verunreinigung ein. Obwohl die Materialisten in der materiellen Welt mit Gott eins werden oder mit Gott konkurrieren wollen, beschäftigt sich jeder direkt oder indirekt im Dienst des Herrn. Je mehr man den Dienst Krishnas vergisst, umso mehr gilt man als sterbend. Wenn man daher reines Krishna-Bewusstsein entwickelt, entwickelt man augenblicklich seine ewige dienende Beziehung zu Krishna. Vers 77. Auch er sieht sich als ein Diener Sri Krishnas. Ja, wo ist derjenige, der nicht dieses Bewusstsein hat, ein Diener Krishnas zu sein? Vers 78. Er, der Shesha oder Shankarshan ist, dient mit seinen Tausenden von Mündern Sri Krishna, indem er 10 Formen annimmt. Vers 79. Rudra, der eine Erweiterung Sadashivas ist und der in den unbegrenzten Universen erscheint, ist ebenfalls ein Guna-Avatar (in Klammer: eine qualitative Inkarnation) und er ist das Schmuckstück aller Halbgötter in den endlosen Universen. Erläuterung: Es gibt 11 Erweiterungen Rudras oder Shivas. Sie lauten wie folgt: Achakapat, Ahibandana, Virupaksha, Raivata, Hara, Bahurupa, Devashreshta, Triambaka, Savitra, Jayanta, Pinaki und Aparchita. Außer diesen Erweiterungen gibt es 8 Formen Rudras, und zwar Erde, Wasser, Feuer, Luft, Himmel, die Sonne, den Mond und Soma, Jai. Im Allgemeinen haben all diese Rudras 5 Gesichter, 3 Augen und 10 Arme. Manchmal kommt es vor, dass Rudra mit Brahma verglichen und für ein Lebewesen gehalten wird. Doch wenn Rudra als eine Teilerweiterung der höchsten Persönlichkeit Gottes erklärt wird, vergleicht man ihn mit Shesha. Shiva ist daher gleichzeitig eine Erweiterung Vishnus und in seiner Kapazität für die Vernichtung der Schöpfung eines der Lebewesen. Als eine Erweiterung Vishnus nennt man ihn Hara und er steht in transzendentaler Stellung zu den materiellen Eigenschaften. Wenn er aber mit dem Tamoguna in Berührung ist, scheint er durch die materielle Erscheinungsweise der Natur verunreinigt zu sein. Dies wird im Srimad Bhagavatam und in der Brahma Samhita erklärt. Im 10. Kanto des Srimad Bhagavatam heißt es, dass Rudra mit der materiellen Natur immer zusammen ist, solange sie sich im neutralen, unmanifestierten Zustand befindet. Wenn aber die Erscheinungsweisen der materiellen Natur erregt sind, verbindet er sich mit der materiellen Natur aus einiger Entfernung. In der Brahma Samhita, in Klammer 5,45, wird die Beziehung zwischen Vishnu und Shiva mit der zwischen Milch und Joghurt verglichen. Milch wird durch bestimmte Zusätze zu Joghurt, doch obwohl Milch und Joghurt die gleichen Bestandteile besitzen, haben sie unterschiedliche Funktionen. In ähnlicher Weise ist Shiva eine Erweiterung Vishnus, und doch gilt er durch seine Teilnahme an der Vernichtung der kosmischen Manifestation als verändert, ebenso wie Milch, die in Joghurt verwandelt ist. Aus den Puranas erfährt man, dass Durga manchmal aus den Köpfen Brahmas und manchmal aus den Köpfen Vishnus erscheint. Der Vernichter Rudra wird von Shankarshan geboren und er ist das letztliche Feuer, das die gesamte Schöpfung verbrennt. Im Vayu Purana findet man eine Beschreibung Sadashivas auf einem der Vaikuntha-Planeten. Dieser Sadashiva ist eine unmittelbare Erweiterung der Form Sri Krishnas für Spiele. Es heißt, dass Sadashiva in Klammer Shambhu eine Erweiterung des Sadashiva auf den Vaikuntha-Planeten in Klammer Vishnu ist und dass seine Gefährtin Mahamaya eine Erweiterung Ramadevis oder Lakshmis ist. Mahamaya ist der Ursprung oder die Geburtsstätte der materiellen Natur. Vers 80. Auch er wünscht sich, nur ein Diener Krishnas zu sein. Sri Sadashiva sagt immer, ich bin ein Diener Sri Krishnas. Vers 81. Berauscht von ekstatischer Liebe zu Krishna, wird er überwältigt und tanzt unaufhörlich, ohne Kleidung und besingt Krishnas Eigenschaften und Spiele. Vers 82. All die Empfindungen, ob als Vater, Mutter, Lehrer oder Freund, sind von Gefühlen des Dienerseins erfüllt. Das ist die Natur der Liebe zu Krishna. Vers 83. Sri Krishna, der ein Meister und der Herr des Universums ist, ist es wert, dass jeder ihm dient. Ja, jeder ist nicht anderes als ein Diener seiner Diener. Vers 84. Dieser gleiche Sri Krishna ist als Sri Chaitanya, die höchste Persönlichkeit Gottes, herabgekommen. Jeder ist daher sein Diener. Vers 85. Manche erkennen ihn an, wohingegen andere dies nicht tun, und doch ist jeder sein Diener. Wer ihn aber nicht anerkannt, wird sich durch seine sündhaften Handlungen zugrunde richten. Erläuterung: Wenn ein Lebewesen seine wesensgemäße Stellung vergisst, bereitet es sich darauf vor, ein Genießer der materiellen Schätze zu werden. Manchmal wird es auch durch seine Gedanken irregeführt, der Dienst für die höchste Persönlichkeit Gottes sei nicht die absolute Betätigung. Mit anderen Worten, es glaubt, es gebe neben dem Dienst für den Herrn noch viele andere Beschäftigungen für das Lebewesen. Solch ein törichter Mensch weiß nicht, dass er in jeder Stellung entweder direkt oder indirekt Tätigkeiten des Dienstes für den höchsten Herrn nachgeht. Wenn sich ein Mensch nicht im Dienst des Herrn betätigt, belasten ihn in alle unglückbringenden Tätigkeiten, denn der Dienst für den höchsten Herrn, für Sri Chaitanya, entspricht der wesensgemäßen Stellung der winzigen Lebewesen. Weil das Lebewesen winzig ist, wird es von der Verlockung materiellen Genusses angezogen, und so vergisst es, Materie zu genießen, worüber es seine wesensgemäße Stellung vergisst. Wenn jedoch sein schlummerndes Krishna-Bewusstsein erweckt worden ist, beschäftigt es sich nicht länger im Dienst der Materie, sondern im Dienst des Herrn. Mit anderen Worten, wenn man seine wesensgemäße Stellung vergisst, erscheint man in der Position des Herrn über die materielle Natur. Selbst dann bleibt man ein Diener des höchsten Herrn, doch in einem unqualifizierten oder verunreinigten Zustand. Vers 86. Ich bin ein Diener Sri Chaitanyas, ein Diener Sri Chaitanyas. Ich bin ein Diener Sri Chaitanyas und ein Diener seiner Diener. Vers 87. Während er dies sagt, tanzt Advaita Prabhu und singt laut. Dann im nächsten Augenblick setzt er sich schweigend nieder. Vers 88. Der Ursprung dieses Gefühls, ein Diener zu sein, ist in der Tat Sri Balaram. Die vollständigen Erweiterungen, die ihm nachfolgen, sind alle von dieser Ekstase beeinflusst. Vers 89. Sri Shankarshan, der eine seiner Inkarnationen ist, betrachtet sich immer als Gottgeweihter. Vers 90. Eine andere seiner Inkarnationen, Lakshman, der sehr schön und reich ist, dient immer Sri Ram. Vers 91. Der Vishnu, der auf dem Meer der Ursachen liegt, ist eine Inkarnation Sri Shankarshans, und daher ist das Gefühl, ein Gottgeweihter zu sein, immer in seinem Herzen vorhanden. Vers 92. Advaita Acharya ist seine gesonderte Erweiterung. Er betätigt sich stets mit seinen Gedanken, Worten und Taten im hingebungsvollen Dienst. Vers 93. Durch seine Worte verkündet er, ich bin ein Diener Sri Chaitanyas, und im Geiste denkt er immer, ich bin sein Geweihter. Vers 94. Mit seinem Körper verehrte er den Herrn, indem er Gangawasser und Tulasi-Blätter opferte. Und indem er hingebungsvollen Dienst predigte, befreite er das gesamte Universum. Vers 85. Shesha, Shankarshan, der alle Planeten auf seinem Haupt hält, erweitert sich in verschiedene Körper, um Sri Krishna zu dienen. Vers 96. Sie alle sind Inkarnationen Sri Krishnas, und doch sehen wir, dass sie als Geweihte handeln. Vers 97. Die Schriften nennen sie Inkarnationen als Geweihte. In Klammer Bhakta Avatara. Die Stellung einer solchen Inkarnation zu sein, ist höher als alle anderen. Erläuterung. Die höchste Persönlichkeit Gottes erscheint in verschiedenen Inkarnationen. Doch die Erscheinung des Herrn in der Rolle eines Geweihten ist noch segensreicher für die bedingten Seelen als die anderen Inkarnationen mit all ihren Reichtümern. Manchmal ist eine bedingte Seele verwirrt, wenn sie versucht, die Inkarnationen Gottes mit all ihrem Reichtum zu verstehen. Sri Krishna erschien und vollbrachte viele ungewöhnliche Taten, und manchmal verstanden ihn Materialisten falsch. Doch in seiner Erscheinung als Sri Chaitanya zeigte er nicht seine Reichtümer und daher waren weniger bedingte Seelen verwirrt. Weil sie den Herrn falsch verstehen, betrachten sich viele Narren selbst als Inkarnationen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Doch die Folge ist, dass sie nach Verlassen des materiellen Körpers als Schakale geboren werden. Diejenigen, die die wirkliche Bedeutung einer Inkarnation nicht begreifen können, müssen als Bestrafung in solch niedrige Lebensformen eingehen. Bedingte Seelen, die durch falschen Egoismus hochmütig geworden sind und mit dem höchsten Herrn eins zu werden versuchen, werden zu Mayavadis. Vers 98. Sri Krishna ist der Ursprung aller Inkarnationen, und alle anderen sind seine Teile oder Teilinkarnationen. Wir sehen, dass sich das Ganze und das Teil als übergeordnet und untergeordnet verhalten. Vers 99. Der Ursprung aller Inkarnationen besitzt die Empfindungen eines Höhergestellten, wenn er sich als Meister betrachtet, und er besitzt die Gefühle eines Untergeordneten, wenn er sich als Geweihter betrachtet. Erläuterung: Ein Stück eines bestimmten Dinges bezeichnet man als Teil, und das, von dem das Stück unterschieden wird, nennt man das Ganze. Deshalb ist das Stück oder Teil im Ganzen enthalten. Der Herr ist das Ganze und der Gottgeweihte ist das Teil oder stückhafte Teil. Das ist die Beziehung zwischen dem Herrn und dem Gottgeweihten. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Gottgeweihten, die als größer und kleiner angesehen werden. Wenn ein Gottgeweihter groß ist, nennt man ihn Prabhu, und wenn er geringer ist, nennt man ihn Bhakta oder Geweihten. Das höchste Ganze ist Krishna, und Baladeva und alle Vishnu-Inkarnationen sind seine Stücke. Sri Krishna ist sich daher seiner übergeordneten Stellung bewusst, und alle Vishnu-Inkarnationen sind sich ihrer Position als Geweihte bewusst. Vers 100. Die Stellung, ein Geweihter zu sein, ist höher als die der Gleichheit mit Sri Krishna, denn die Geweihten sind Sri Krishna lieber als sein eigenes Selbst. Erläuterung: Die Auffassung des Einsseins mit der höchsten Persönlichkeit Gottes ist der des ewigen Dienstes für den Herrn untergeordnet, denn Sri Krishna ist den Geweihten mehr zugeneigt als seinem eigenen Selbst. Im Srimad Bhagavatam in Klammer 9.4.68 sagte der Herr eindeutig: Die Geweihten sind mein Herz, und ich bin das Herz meiner Geweihten. Meine Geweihten kennt niemanden außer mir. In ähnlicher Weise kenne ich niemanden außer meinen Geweihten. Das ist die enge Beziehung zwischen dem Herrn und seinen Geweihten. Vers 101. Sri Krishna sieht seine Geweihten als größer an als sich selbst. In diesem Zusammenhang geben die Schriften eine Fülle von Beweisen. Vers 102. O Uddhava, weder Brahma noch Shankara noch Shankarshan noch Lakshmi und noch nicht einmal mein eigenes Selbst ist mir so lieb wie du. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 11, 14, 15. Vers 103. Die Lieblichkeit Sri Krishnas kann nicht von denen gekostet werden, die glauben, Krishna ebenbürtig zu sein. Sie kann nur durch das Gefühl, ein Diener zu sein, gekostet werden. Vers 104. Diese Schlussfolgerung der offenbarten Schriften deckt sich mit der Erkenntnis der erfahrenen Gottgeweihten. Narren und Gauner jedoch können die Reichtümer des hingebungsvollen Empfindungen nicht verstehen. Erläuterung: Wenn jemand in der Sarupya-Art der Befreiung befreit ist und einen spirituellen Körper genau wie Vishnu besitzt, ist es ihm nicht möglich, die Beziehung der persönlichen Gefährten Krishnas in ihrem voll wohlschmeckenden Austausch zu genießen. Die Geweihten Krishnas jedoch vergessen manchmal in ihren liebenden Beziehungen zu Krishna ihre eigenen Identitäten. Manchmal glauben sie sich eins mit Krishna und genießen auf diese Weise noch größeren transzendentalen Wohlgeschmack. Die Masse der Menschen versucht, nur aufgrund ihrer Torheit alle Dinge zu beherrschen und vergisst darüber den transzendentalen Wohlgeschmack des Dienstes für den Herrn. Wenn jedoch jemand im spirituellen Verständnis tatsächlich fortgeschritten ist, kann er den transzendentalen Dienst für den Herrn ohne Zögern annehmen. Vers 105 bis 106. Baladeva, Lakshman, Advaita Acharya, Sri Nityananda, Sri Shesha und Sri Shankarshan kosten die nektargleichen Wohlgeschmäcker der transzendentalen Glückseligkeit Sri Krishnas, indem sie sich als seine Geweihten und Diener erkennen. Sie sind alle wie von Sinnen vor lauter Glück, und sie kennen nichts anderes. Vers 107. Ganz zu schweigen von anderen wird Sri Krishna selbst durstig, seine eigene Lieblichkeit zu kosten. Vers 108. Er versucht, seine eigene Lieblichkeit zu kosten, doch er kann dies nicht tun, ohne die Empfindungen eines Geweihten anzunehmen. Erläuterung: Sri Krishna wollte den transzendentalen Wohlgeschmack eines Geweihten kosten und nahm daher die Rolle eines Gottgeweihten an, indem er als Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu erschien. Vers 109. Deshalb nahm Sri Krishna die Stellung eines Gottgeweihten ein und erschien in der Gestalt Sri Chaitanyas, der in jeder Hinsicht vollendet ist. Vers 110. Er kostet seine eigene Lieblichkeit durch die vielfältigen Empfindungen eines Geweihten. Ich habe diese Schlussfolgerung bereits früher erklärt. Erläuterung: Sri Chaitanya, der auch als Gaura Hari bekannt ist, ist vollendet im Genuss all der verschiedenen Wohlgeschmacke, Schmecker wie Neutralität, Dienertum, Brüderlichkeit, elterliche Zuneigung und ehrliche Liebe. Indem er die Ekstase der verschiedenen Grade von Gottgeweihten annahm, ist er vollendet im Genuss all der Wohlgeschmäcker dieser Beziehungen. Vers 111. Alle Inkarnationen haben ein Anrecht auf die Empfindungen der Gottgeweihten. Es gibt keine höhere Glückseligkeit als diese. Erläuterung: Alle verschiedenen Inkarnationen Sri Vishnus haben das Recht, die Rollen von Dienern Sri Krishnas zu spielen, indem sie als Gottgeweihte herabsteigen. Wenn eine Inkarnation das Verständnis ihrer Göttlichkeit aufgibt und die Rolle eines Dieners spielt, genießt sie einen höheren transzendentalen Geschmack, als wenn sie die Rolle der höchsten Persönlichkeit Gottes spielt. Vers 112. Der ursprüngliche Bhakta-Avatar ist Shankarshan. Sri Advaita zählt zu solchen Inkarnationen. Erläuterung: Obwohl Sri Advaita Prabhu zur Vishnu-Kategorie gehört, zeigt er eine dienende Haltung gegenüber Sri Chaitanya Mahaprabhu als einer seiner Gefährten. Wenn Sri Vishnu als Diener erscheint, bezeichnet man ihn als eine Inkarnation eines geweihten Sri Krishnas. Sri Shankarshan, der eine Inkarnation Vishnus im spirituellen Himmel ist, den man als den großen Vaikuntha kennt, ist das Oberhaupt der Quadrupel-Inkarnationen und die ursprüngliche Inkarnation eines Geweihten. Sri Mahavishnu ist die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes, die über die materiellen und wirksamen Ursachen der kosmischen Manifestation blickt. Advaita Prabhu wird als eine Inkarnation Mahavishnus angesehen. Alle vollständigen Manifestationen Shankarshans sind indirekte Erweiterungen Sri Krishnas. Auch diese Betrachtungsweise macht Advaita Prabhu zu einem ewigen Diener Gaura Krishnas, deshalb erkennt man ihn als eine geweihte Inkarnation an. Vers 113. Die Herrlichkeit Advaita Acharyas ist grenzenlos, denn durch seine aufrichtige Rufe brachte er Chaitanya dazu, auf die Erde herabzusteigen. Vers 114. Er befreite das Universum, indem er Sankirtan predigte. So empfingen die Menschen der Welt den Schatz der Gottesliebe durch die Barmherzigkeit Sri Advaitas. Vers 115. Wie kann die unbegrenzte Herrlichkeit Advaita Acharyas beschreiben? Ich schreibe hier so viel, wie ich von großen Autoritäten erfahren habe. Vers 116. Ich erweise den Lotusfüßen Sri Advaita Acharyas meine Ehrbietungen 10 Millionen Mal. Bitte seht dies nicht als ein Vergehen an. Vers 17. Deine Herrlichkeit ist so unergründlich wie Millionen von Ozeanen und Meeren. Ein Maß anzugeben ist wahrlich ein großes Vergehen. Vers 118. Alle Ehre sei Sri Advaita Acharya. Alle Ehre sei Sri Chaitanya Mahaprabhu und dem höhergestellten Sri Nityananda. Vers 119. So habe ich in 2 Versen die Wahrheit über Advaita Acharya beschrieben. Jetzt, o Gottgeweihte, hört bitte über die 5 Wahrheiten in Klammer Pancha Tattva. Vers 120. Bei den Lotusfüßen Sri Rupas und Sri Raghunaths betend und immer auf ihre Barmherzigkeit hoffend, erzähle ich Krishnadas den Sri Chaitanya Charitamrita und folge ihren Fußspuren. Hiermit endet die Erläuterung in Bhaktivedantas zum 6. Kapitel im Adi-Lila des Sri Chaitanya Charitamrita, das die Herrlichkeit Sri Advaita Acharyas beschreibt.